Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind froh, wieder hier zu sein. Froh auch, dass die Urlaubszeit langsam zu Ende geht, dass sich alle wieder so nach und nach einfinden, wobei ich mitbekommen habe, dass für einige die Urlaubszeit jetzt erst losgeht, ne, deren Kinder noch nicht zur Schule müssen. Aber es ist schön, wenn man wieder die Gemeinde sieht. Das freut uns sehr. Und mich hat das auch gefreut, als Steffi zu uns gekommen ist und die Anliegen hier weitergegeben hat. Ich möchte das hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun, einfach hier ganz offen weitergeben. Es ist immer gut, wenn so ein Einsatz persönlich geplant oder angedacht ist, dass man das der Gemeinde vorstellt. Ist doch herrlich, wenn man das mit der Gemeinde teilen kann und dann im Segen der Gemeinde dann auch gehen kann. Dann kommt man wieder, die Menschen fragen, wie war es denn? Das ist einfach schön. Und so sollte es auch gemacht werden. Ich möchte die Jugend, weil man das meistens im jungen Alter macht, solche Einsätze einfach ermutigen. Macht das immer so. Wenn ihr irgendwas denkt oder andenkt zu tun, dann kommt zu uns, wir teilen es der Gemeinde gerne mit und die Gemeinde wird für euch beten. Christus im Zentrum, so soll die Predigt heute lauten. Und ich möchte mit einem Bibelwort beginnen, danach aber eine Geschichte aus dem Alten Testament mit euch zusammen betrachten. Aber die Geschichte, die möchte ich unter dieses Bibelwort aus Hebräer 10, Vers 23 stellen und es nachher nochmal erklären, wieso ich das so mache. Hebräer Kapitel 10, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wir werden ermutigt, diejenigen, die an Jesus glauben, das Bekenntnis der Hoffnung, das wir in ihm haben oder die wir in ihm haben, daran festzuhalten. Die Kinder Gottes, die an Jesus glauben und durch Jesus auch gerettet sind, die haben eine Hoffnung und an dieser Hoffnung sollen sie auch festhalten. Die Geschichte, die ich mit uns zusammen lesen möchte, finden wir im 1. Könige, im Alten Testament, Kapitel 12 von Vers 25 bis Vers 33. Im Volk Israel gab es damals ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das war die Situation, als das Volk Israel geteilt wurde. Unter der Herrschaft David und Salomo hatte das Volk Israel wirklich die Blütezeit erlebt. Als dann Salomo am Ende seines Lebens von Gott abgewichen ist und den Götzen geopfert und auch gedient hat, und er war nicht mehr ungeteilt bei Gott, das bedeutet, er hat sowohl Gott gedient als auch den Götzen, dann hat Gott dieses Gericht über das Volk Israel ausgesprochen und es angekündigt, das Volk wird geteilt. Und als sein Sohn Rehabiam, der Sohn Salomos, als er dann an die Macht kommt, wird er vor das Volk gestellt und das Volk hat eine Bitte an ihn. Sie sagen, Rehabiam, unter Salomo, unter deinem Vater, war es doch sehr mühsam und sehr anstrengend. Bitte entspanne das Ganze, entzerre das Ganze. Das war das Anliegen des Volkes und Rehabiam hat sich mit seinen Beratern dann auch beraten. Es gab da die Jungen in seinem Alter, es gab aber auch die Älteren. Und er hat den Rat der Älteren, die ihm empfohlen haben, höre auf das Volk, gehe auf sie ein und reagiere auch entsprechend. Diesen Rat hat er verworfen und stattdessen das, was die jungen Leute ihm gesagt haben, die in seinem Alter waren, die sagten ihm, wenn sie darum bitten, dann mache den Gürtel noch enger und werde noch härter als dein Vater. Und genau das hat er auch getan. Und er hat sie mit dieser Antwort, hat er das Volk wirklich vor den Kopf gestoßen. Und sie haben sich dann einmütig von Rehabiam abgewandt, sodass 10 Stämme Israels sich von dem Hause Davids dann abgewandt haben und das wurde dann ein eigenes Königreich unter Jerobeam. Und nur noch der Stamm Juda in Jerusalem, der hat unter der Herrschaft Rehabiams weiter existiert. Und so gab es ab diesem Zeitpunkt 2 Stämme oder 2 Völker. Das war von Gott so eigentlich nie beabsichtigt. Jerobeam bekommt von Gott die Verheißung, dass er die Herrschaft über die 10 Stämme erhalten wird. In Kapitel 11 aus dem 1. Königebuch, Kapitel 11, ab Vers 35 lesen wir das. Gott sagt durch einen Propheten zu Jerobeam, aber aus der Hand seines Sohnes, das heißt Rehabiam, dem Sohn von Salomo, will ich das Königreich nehmen und es dir geben. Die 10 Stämme Und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir hat in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort niederzulegen. Und jetzt kommt die Verheißung, die Gott Jerobeam gibt. Dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt. Und du sollst König über Israel werden. Und es wird geschehen, wenn du auf alles, was ich dir gebiete, hörst und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David getan hat, dann werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Und ich werde dir Israel geben und werde die Nachkommen Davids wegen dieser Sache demütigen, doch nicht für immer. Gott sagt zu Jerobeam, bleibst du in meinen Wegen, hältst du meine Ordnung und meine Satzungen, dann werde ich dir ein beständiges Haus geben, das heißt ein beständiges Königtum, genauso wie ich es David zugesagt habe. Das war eine gewaltige Verheißung. Und jetzt möchte ich zu unserem Textabschnitt kommen, wie Jerobeam dann als König gleich am Anfang seiner Amtszeit reagiert und gelebt hat. Wir lesen 1. Könige Kapitel 12 ab Vers 25. Und Jerobeam baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Und von dort zog er fort und baute Phnuel aus. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen: Jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volk zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Siehe, diese Sache aber wurde zur Sünde und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar, so tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenpriester an, die er gemacht hatte. Und er stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. Auf 2 Dinge möchte ich eingehen. Erstens Abwendung von Gottes Verheißung und zweitens Abwendung von Gott selbst. Denn das sind die beiden Punkte, die wir genau im Leben von Jerobeam beobachten können. Gott hat durch den Propheten Achia, so hieß er, verheißen und Jerobeam persönlich zugesagt, ich will dir einen Teil des Königreiches geben und wenn du in meinen Wegen bleibst, so wird dein Königtum für immer bestehen. Das ist das, was ich eben gelesen hatte. Als es nun soweit war und Jerobeam tatsächlich König war über die 10 Stämme, fing er an zu zweifeln. Und in ihm kamen Zweifel auf. Seine Befürchtung war, irgendwann würde das Volk sich von ihm abwenden und zu Rehabeam überlaufen. Diese Befürchtung war menschlich gesehen auch nachvollziehbar. Denn das Volk war verpflichtet, nach dem Gesetz Mose immer zum Tempel, zum Haus Gottes zu gehen und da Gott zu opfern. Wenn also alle 10 Stämme immer wieder im regelmäßigen Turnus dahin gehen würden, dahin pilgern würden und da auch opfern würden, es könnte sein, dass das Volk, die 10 Stämme, die jetzt Jerobeam gehören, dass sie irgendwann dem Stamm Juda sich anschließen würden. Aber bei all dem galt doch die Verheißung Gottes. Gott hat ihm zugesagt, wenn du in meinen Wegen bleibst, wird dein Königtum, wird dein Haus bestehen bleiben. Und das hat Jerobeam, als er die Zweifel bekommen hat, einfach übersehen, vergessen, wie auch immer. Und das ist der erste Punkt, Abwendung von Gottes Verheißung. Jerobeam hat die Verheißung Gottes, die er persönlich bekommen hat, nicht mehr vor Augen. Und dann kommen Zweifel auf. In 1. Korinther 1, Vers 20 steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und auch das Amen. Wie ist das zu verstehen? Das bedeutet, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann sorgt er dafür, dass diese Verheißung definitiv auch so eintreffen wird, weil er souverän und mächtig ist. Er wird dafür sorgen, dass diese Verheißung erfüllt wird. Und die Umstände sind erstmal absolut zweitrangig. Und das hatte Jerobeam nicht mehr vor Augen. Die Verheißung, die er von Gott bekommen hat, hatte er nicht mehr vor Augen und wahrscheinlich auch nicht mehr geglaubt, dass Gott es so erfüllen wird. Gottes Verheißungen, die er uns auch in Christus gibt und auch zusagt, die gelten auch, unabhängig von den Umständen. Das Verheerende an der Geschichte Jerobeams ist, dass nicht nur er anfing zu zweifeln und die Verheißungen Gottes übersehen, übergangen hat, sondern dass er damit auch das ganze Volk mit sich gerissen hat, weg von den Verheißungen. Und die Folgen, die waren sehr schlimm. Wir werden auch oft versucht, die Verheißungen Gottes außer Acht zu lassen. Das beginnt schon da, dass wir die Verheißung Gottes nicht einmal kennen. Kennst du die Verheißungen Gottes, die dir zugesagt worden sind an dem Tag, als du dich bekehrt hast? Und da beginnt es schon. Wir haben die Verheißung Gottes nicht einmal vor Augen. Die Verheißungen Gottes, die Gott uns in Jesus zusagt, die sollen aber unser Leben prägen. Und ich möchte hier an dieser Stelle nur ein Beispiel geben. Wenn Gott sagt, dass wir aus Gnaden gerettet sind, nicht aus Werken, dann steht dieses Wort und das ist die Verheißung, die uns persönlich gilt. Das wird unser Leben beeinflussen, wie wir es gestalten, denn wir sind frei von jeglicher Angst. Wir werden Gott aus Dankbarkeit dienen und nicht aus dem Motiv, dass wir noch etwas beweisen müssten, weil wir genau wissen und wir haben das vor Augen. Gott sagt es uns zu, wir sind gerettet aus Gnaden. Und so verhält sich das mit jeder Verheißung. Die Verheißung Gottes, die wir in Jesus haben, die sollten wir vor Augen haben und die sollten wir beherzigen. Nicht wie Jerobeam, die über Bord werfen. Die müssen uns vor Augen stehen. Und zum Zweiten, was wir hier auch feststellen können, ist die Abwendung von Gott selbst. Das Erste war die Abwendung von Gottes Verheißung. Und das Zweite ist die Abwendung dann von Gott selbst. Aus der Geschichte kann ich das nicht entnehmen, was bei Jerobeam zuerst aufkam, ob er zuerst die Verheißung Gottes über Bord geworfen hat, nicht mehr daran glauben konnte, oder erst Gott verlassen hat, ich weiß es nicht. Tatsache ist, so lesen wir es und so können wir es rückverfolgen, dass beides in seinem Leben eingetreten ist. Er hat sich von Gott ganz klar abgewendet. Und sein Leben, seine nächsten Schritte, die er dann auch, was wir in diesem Text gelesen haben, die er dann auch vollzogen hat, die beweisen das, dass er sich von Gott abgewendet hat. Im Volk Israel durfte man nur an einer Stelle opfern. Das war damals, als das Haus Gottes noch nicht gebaut wurde, einmal das Zelt der Begegnung. Das hat Gott zu der Opferstätte bestimmt. Danach war das der Tempel und Jerobeam hat zusätzlich zwei Orte aufgestellt und zudem noch den Götzendienst damit einhergehend eingeführt. Er führte außerdem ein neues Fest ein. Die Bibel sagt es hier ganz deutlich, das, was er sich im Herzen erdacht hat, es war nicht Gottes Absicht, ein neues Fest einzuführen. Er führte außerdem Priester ein und setzte sie ein, die dann auch opfern durften, die nicht aus dem Stamm Levi kamen. Und das war eine Ordnung Gottes, dass nur die Priester aus dem Stamm Levi opfern durften. Und zu guter Letzt hat er sich zum Priester gestellt und er hat selbst geopfert. Das durfte er auch nicht tun. Wir kennen die Geschichte von Saul, dass Saul hart gerichtet wird durch Samuel, als er das getan hat. Unser Schwerpunkt soll heute nicht die geschichtliche Bedeutung sein, die mit der Folge damit einherging. Das war verheerend. Würden wir das Buch weiterlesen, dann werden alle Könige Israels mit Jerobeam verglichen und das heißt von vielen von ihnen, sie blieben in den Sünden Jerobeams. Der hat hier etwas in Gang gesetzt, was nicht mehr aus dem Volk auszurotten war, erst mit der Gefangenschaft, als das Volk Israel dann zerstreut wurde. Ich möchte dagegen den Fokus auf unser Leben setzen und uns davor warnen, dass wir uns nicht von Jesus Christus abwenden lassen. Denn so etwas wie einen Jerobeam gibt es in unserem Leben zuhauf. Dass wir von dem Zentrum, nämlich Christus, der Mittelpunkt unseres Lebens, dass wir von ihm abgewendet werden. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal Hebräer 10, Vers 23 zitieren. Lasst uns aber festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Karl Hermann Kaufmann sagte einmal, ich zitiere es frei, das Wichtigste für eine Gemeinde ist, dass das vollkommene Opfer Jesu im Zentrum der Gemeinde steht und auch gepredigt wird. Eine Gemeinde braucht nicht mehr, als dass Jesus als das eigentliche Zentrum verkündigt wird. Und privat sollte das auch in eurem Leben so sein und auch in meinem Leben. Und genau darum geht es mir jetzt, Der zweite Punkt, Abwendung von Gott selbst. Ihr Lieben, lasst uns darauf achten, dass wir uns nicht von Jesus abwenden lassen. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, die wir in Christus haben, und lasst uns an ihm festhalten. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, soll genau das uns helfen. Wir brechen das Brot, weil sein Leib für uns gebrochen wurde, wegen unserer Schuld. Wir teilen das Brot aus, weil wir, die wir glauben und getauft sind, teilhaben an seinem Leib. Und weil er das Haupt ist der Gemeinde, weil er auch unser Haupt ist. Wir nehmen alle von diesem einen Brot, weil wir damit die Einheit in ihm signalisieren. Wir trinken den Wein, weil sein Blut für unsere Sünden geflossen ist. Und weil sein Blut ausreicht, um uns von aller Schuld reinzuwaschen. Und in dem Ganzen denken wir immer daran, dass Jesu Blut, sein Leiden und sein Tod Sühnung geschaffen haben zwischen mir und Gott. Durch seine Auferstehung haben auch wir den Sieg über den Tod und werden ewig leben. Und wenn wir das Abendmahl so zu uns nehmen, ist Christus immer im Zentrum. Und so sollte es auch sein. Wir müssen uns davor hüten, dass Christus nicht mehr Zentrum in unserem Leben ist, so wie es im Leben von Jerobeam war. So ist es in unserem Leben, verhält es sich immer. Wir werden immer damit zu kämpfen haben, dass Christus als Zentrum verrückt wird. Und das ist das, was der Teufel möchte. Christus soll nicht mehr Zentrum sein in unserem Leben. Wir wollen uns nicht abwenden von seinen Verheißungen und selbst von ihm. Wie geht der Text in Hebräer 10, Vers 23 weiter? Es ist genau das Gegenteil von dem, was Jerobeam gemacht hat. Wir lesen, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und jetzt kommt die Ermahnung an uns. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir sollen genau das Gegenteil machen von dem, was Jerobeam getan hat. Er hat das Volk Israel systematisch abgewendet von Gott und es ist ihm auch gelungen. Und bei uns soll genau das nicht stattfinden. Wir sollen uns wirklich hinführen zu Jesus, dass Jesus immer Zentrum in unserem Leben bleibt. So wie wir es hier gelesen haben, wir dagegen sollen uns ermutigen, ermahnen, bei Gott zu bleiben und das zu tun, wofür er uns bestimmt hat, Liebe und gute Werke. Ich wünsche uns Gottes Segen. Vor allem das, dass Christus im Zentrum unseres Lebens bleibt, im Zentrum unserer Gesinnung bleibt, dass wir uns nicht von Gottes Verheißung abwenden und auch nicht von Gott selbst abwenden. Ich möchte noch einmal kurz, bevor wir zum Abendmahl gehen, auf diesen einen Gedanken, den Mark am Anfang geäußert hat, eingehen. Ich hatte hier vorher gesagt, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann soll Christus im Zentrum sein. In dem Ganzen, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, denken wir ja daran, dass Jesu Blut, sein Leidensweg und sein Tod Sühnung geschaffen haben zwischen mir und Gott. Mark hat gelesen aus Jesaja 53 gleich, dass die ersten Worte waren, denn es hat ihm gefallen. Gott hatte gefallen daran, dass Jesus dahingegeben wird. Und das ist schon ein heftiges Wort. Wir sind geprägt von unserem humanistischen Denken und fragen uns, wie kann ein Vater so etwas über seinen Sohn sagen? Müssen aber bedenken, dass das Gerechtigkeitsverständnis bei Gott rein ist. Seit dem Sündenfall stand die Sünde zwischen Mensch und Gott da und es war keine Sühnung da. Und immer ist diese Spannung da und Gott war zornig über die Sünde. Als nun Jesus, der Einzige, der würdig war, für die Sünde und für die Schuld zu bezahlen, als er dann gestorben ist, dann heißt es, Gott hatte Gefallen daran. Und im Römer können wir es genauso lesen, im Römer Kapitel 3. Dass Gott ihn hingestellt hat als ein Sühneopfer. Und da war der Zorn Gottes gestillt, weil er es getan hat. Deswegen, er hatte daran gefallen. Der Zorn ist gestillt. Es ist endlich getilgt, die Schuld. Jeder Mensch kann durch Jesus zu ihm kommen. Aus dem Grund hatte Gott Gefallen daran. Und ich möchte, dass uns das vor Augen steht. Jesus hat alles für uns gegeben und er hat Anspruch auf unser Leben. Deswegen sollte er Zentrum in unserem Leben auch sein. Gott segne uns im Nachdenken. Ich möchte gerne beten, möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Leidensweg gegangen bist. Wir danken dir, dass du ohne Sünde gelebt hast und dass du es wert warst und auch würdig warst, diesen Opfertod zu sterben, dass du in der Lage warst, Sühnung zu schaffen zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen. Und durch den Glauben ist es uns jetzt möglich, zu dir zu kommen, Zugang zu haben zum lebendigen Gott, und wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Das ewige Leben hast du uns geschenkt dadurch. Wir sind dir so dankbar und wir möchten an diesen Verheißungen möchten wir festhalten. Wir möchten uns nicht abwenden lassen, wie Jerobeam es getan hat mit dem Volk, dass er es abgewendet hat von dir, sondern wir möchten an dir festhalten. Herr Jesus, du sollst Zentrum in unserem Leben sein und wir möchten dich bitten, dass du uns darin segnest, hilfst, immer wieder auf dich aufmerksam machst. Wenn wir gleich das Abendmahl zu uns nehmen, möchten wir dich auch bitten, dass du in unseren Herzen wirkst und zu uns sprichst.